Yo, ganz herzlich willkommen zur Heise Show 16 Uhr, live vom Heise-Stand in Halle 6 auf der CeBIT 2016. Mein Name ist Philipp Banse und wir reden jetzt hier so eine Dreiviertelstunde über ein paar Themen, die auf der CeBIT stattgefunden haben, die uns begegnet sind. Aber auch einen Schwerpunkt haben wir, nämlich Green IT, der vor 6-7 Jahren hier mal so das große Ding war. Und,
acht Jahren.
Das große Ding war und wir gucken mal, was daraus geworden ist und kümmern uns um das Fairphone. Und Christian Wölbert ist mit dabei von der CT. Ganz herzlich willkommen, Christian. Und Jürgen Kuri ist mit dabei, stellvertretender Chef von Heise Online. Und ja, wir haben ein kleines Fundstück zu präsentieren, das Jürgen und ich jetzt mit verteilten Rollen lesen wollten. Das Kapitel heißt Internetfreunde. Lena ist bei ihrer älteren Cousine Isabel. Isabel ist Mitglied in einem sozialen Netzwerk, einer Gemeinschaft im Internet, Englisch Community. In sozialen Netzwerken kann man sich mit anderen Mitgliedern Nachrichten schreiben und sich mit Freunden verabreden. Und jedes Mitglied hat eine Seite, ein Profil, auf der es sich mit einer Art Steckbrief selbst beschreibt. Einige Netzwerke sind riesig und haben viele Millionen Mitglieder. Wo hast du das her? Das sicher durchs Internet, mit Ben und Lena.
Das ist ganz lustig. Also es ist tatsächlich ein...
Ich muss das mal hier, komm mal, ich gebe mal her, ich zeig das mal hier.
Das ist tatsächlich ein Pixie-Buch für die ganz Kleinen unter uns, die noch gar nichts wissen vom Internet, die deswegen jetzt auch die Heise-Show nicht gucken können, aber die erzählen es vielleicht den Eltern.
Aber die Sendung mit der Maus über das Internet ist mit die beste Sendung, die du über das Internet machen kannst.
Richtig, genau. Die war total klasse. Das war die beste Erklärung für das Internet, die ich je gesehen habe. Ja. War auch alles komplett richtig. Weil man muss zu dem Buch sagen, man ist ja bei sowas immer etwas skeptisch. Das ist von einer... wird auch von der Initiative White IT, die der ehemalige CDU-Innenminister von Niedersachsen gestartet hat, hier auf der CeBIT verteilt. Wird man ja immer so ein bisschen skeptisch, ob da wirklich was drin ist und nicht,
also
ob das White alles richtig
ist. White IT finde ich keinen besonders gelungenen Namen.
Nein, das wurde damals gegründet, als es darum ging, halt gegen Kinderpornografie, gegen was weiß ich
alles.
White
IT.
Aber diese Broschüre ist gar nicht schlecht, muss ich mal so sagen. Also es steht nichts Falsches drin.
Also Internetfreunde war schon mal sehr fluffig.
Und wenn man wirklich so den ganz Kleinen, die wirklich noch keine Erfahrung haben im Netz, die auch in der Schule noch nichts mitgekriegt haben, mal so zeigen will, worum es geht und wo sie aufpassen sollen, ist das gar nicht schlecht. Ist einer der Gründe, warum vielleicht ein normaler Verbraucher oder ein normaler User hier auf die CeBIT kommen sollte, um sich am Stand von White IT so ein Ding abzuholen. Wie gesagt, also ja.
Also wenn Jürgen das Kapitel Mitreden im Netz vorlesen soll, dann müsste sie das twittern unter Heise-Show XXL. Wenn zwei Tweets eingehen, dann liest du zwei Kapitel.
Genau.
Das ist aber auch kurz. Also du kannst mitreden im Netz und privat, würde ich sagen. Da fühlst du dich auch zu Hause.
Also es ist natürlich für uns ist es witzig oder so, ist es lustig zu sehen. Aber also es hilft natürlich schon, wenn man seine Kinder mal ein bisschen damit vertraut machen will, was passiert da überhaupt. Wird auch ein bisschen technisch erklärt, wie das Internet funktioniert und worauf man achten muss, wo man vorsichtig sein sollte, was man nicht machen sollte. Also kann man tatsächlich benutzen.
Ja, zumal halt Kinder so, also zumindest in so einem gewissen Alter auf Pixie echt konditioniert sind. Den gibst du so ein Pixie-Buch und dann wird das irgendwie aufgegessen. Und deswegen kann das schon sein. Aber wir haben auch keine groben Fehler gefunden.
Nee. Also das ist, wie gesagt, von der Erklärung her ist alles richtig. Es sind tatsächlich keine Fehler drin. Von daher kann man das ohne weiteres empfehlen. Und das war mal so ein Fundstück auf der CeBIT. Womit ich nicht gerechnet hätte, ganz offen gesagt.
Aber es ist natürlich auch wieder so ein bisschen, obwohl es ist gar nicht mal so super negativ. Normalerweise sind diese Bücher ja so du. Und alle sind Räuber und Kinderschänder, aber das ist so ganz ausgewogen eigentlich.
Und
so,
sagt auch oder so, natürlich ist man im sozialen Netzwerk drin, da muss man gucken. Erklären auch, was der Unterschied ist zwischen Freunden bei Facebook und Freunden im echten Leben und so. Also es ist nett gemacht und wie gesagt, man macht sicher nichts Verkehrtes.
Und kostet 29,90 oder was?
Ich habe keine Ahnung. Was
also hast du so gekriegt?
Ja.
Achso. Ja, kann ja jetzt nicht so wahnsinnig viel kosten. Ne? Aber wie gesagt, White IT, das ist eigentlich das Schlechteste im ganzen Buch. Ne?
Ja. Ja gut, da steht jetzt nichts von White IT drin.
Doch, aber da steht was drauf.
Ah, okay. Ja, gut, okay, das wird von denen gefördert einfach und die verteilen das dann auch. Da kann man ja drüber hinwegsehen.
Sicher durchs Internet mit Ben und Lena. Sicher durchs grüne Internet.
Sicher durchs
mit
grüne.
Christian und Jürgen.
Genau.
Oder grün durchs Internet.
Grün durchs Internet mit Christian und Jürgen. Ja, wir haben es vorhin gerade mal gesagt, wir können uns noch an diese Zeiten erinnern, als Green IT so das Ding war, das war noch Zeiten, da gab es noch Fujitsu Siemens, kann ich mich noch erinnern. Die hatten das ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben.
Hat doch kein Mensch von Finanzkrise geredet. Lehman Brothers war
dann
erst
war das 2008. War das
2008. Ne? Lehman Brothers war nach der CeBIT.
So, achso, ich muss das Ding mit einer Maus bedienen. Da muss ich mich auch dran gewöhnen. Genau, das sind so. Hast du die gemacht, die Fotos? Oder?
Nee, da hat ein Kollege gemacht damals.
Hier, guck mal, Stand von Greenpeace mit Elektroschrott.
Genau.
Hat seitdem auch nicht mehr gegeben, oder?
Nee, Greenpeace ist seitdem nicht mehr auf der CeBIT gewesen. Es war damals, 2008, war es wirklich so mit als Hauptthema der CeBIT ausgegeben. Wurde viel darüber diskutiert, wie man stromsparende Rechner baut, wie man stromsparende Server baut, stromsparende Rechenzentren und so weiter und so fort. Davon redet eigentlich kein Mensch mehr. Abgesehen von denen, die tatsächlich ganz große Rechenzentren betreiben.
Aber die machen das auch nicht, weil sie irgendwie grünen Daumen haben, nee, sondern weil sie Geld sparen.
Ja, klar,
was jetzt aber auch nicht das Schlimmste aller Motive ist eigentlich. Ne?
Also wenn man sich anguckt, was Apple, Google, Facebook, Amazon in letzter Zeit angekündigt haben und machen, zum einen Apple mit tatsächlich energieneutralen Rechenzentren, die ihren Strom selber produzieren, mit Facebook, die ihre Rechenzentren nach Skandinavien auswandern, weil dort die Wasserkühlung einfacher zu gestalten ist und auch eben Stromsparen zu gestalten ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass solche Firmen wie Google, Apple und so Rechenzentren betreiben, die einen dermaßen Strombedarf haben, dass das einfach ins Geld geht. Das ist ein Kostenfaktor, der ist, macht sicher 20-30% ihrer Gesamtkosten aus, was sie da an Rechenzentren betreiben müssen. Und da ist natürlich eine ganz, ganz einfache ökonomische Rechnung. Wenn ich Strom spare, zahle ich weniger Geld.
Ja, wir haben gestern, vorhin in unserer Reihe Serverporn mit Christoph Windeck hier Detailfotos aus allen Rechenzentren dieser Welt mit Lösch- und Wasserkühlung und Feuerbekämpfung und Einschubschächten und Kontaktsteckern und alles genau beleuchtet. Aber da war auch klar, das sind echte riesige Anlagen. Ja. Die sehr, sehr, sehr viel Ressourcen verbrauchen.
Also da gibt es ja auch inzwischen echt heiße technische Entwicklungen. Also die sind da relativ weit vorne, dass man die Abwärme der PCs tatsächlich benutzt, um dann wieder den Strom zu produzieren, um die PCs zu betreiben. Da gibt es Techniken mit Wärmekühlung, dass man tatsächlich mit warmem Wasser kühlt, weil die Dinger so heiß werden, dass sie tatsächlich mit warmem Wasser besser gekühlt werden und energiesparender gekühlt werden, als wenn man das Wasser ganz runterkühlt wieder. Ne? Und solche Geschichten, auf die man erstmal überhaupt nicht kommt und die natürlich für normalen Anwender überhaupt keine Rolle spielen. Die spielen eine Rolle, wenn du große Rechenzentren betreibst, wenn du große Netzwerkzentren betreibst, was weiß ich. Die DZIX in Frankfurt hat sicher dasselbe Problem, was Stromkosten, Abwärme und Kühlung betrifft. Das gilt ja für Netzwerkswitche genauso wie für Server.
Aber das gilt halt für große, große Rechenzentren. Wie ist denn das so im Privaten? Sparst du Strom? Stellst du deine Setup-Box abends aus?
Was man vielleicht zu den Rechenzentren noch sagen kann, ist, dass Greenpeace da auch viel gemacht hat, also große Kampagnen gemacht hat, dass die Cloud auch sauber sein soll. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat dabei, dass viele große von den US-Cloud-Anbietern, dass die einen großen Anteil auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Unternehmen zu 100% klimaneutral sind, weil die Rechenzentren sind jetzt zum Beispiel bei Apple nur ein Teil und die ganze Hardwareherstellung ist ja bei Partnern, ist ausgelagert und die fließen nicht in die Rechnung mit ein und die arbeiten eigentlich zum größten Teil nicht klimaneutral. Ist halt nicht Apple selbst, sondern Produktionspartner, aber die sollte man eigentlich auch mit dazu zählen.
Ja, das ist ja auch immer eine Sache, die man schnell vergisst. Ne? Green heißt ja nicht fair. Nur weil irgendwie irgendwas grün ist, ein Teil der ganzen Produktionskette einigermaßen klimaneutral ist, heißt das nicht, dass das ganze Produkt...
Ja, das sowieso, aber ich rede jetzt nur von dem Umweltaspekt. Also wir haben jetzt über Rechenzentren gesprochen, aber es gibt ja auch noch die ganze Hardwareherstellung und die verursacht ja auch einen hohen Energieaufwand und den sollte man natürlich auch berücksichtigen.
Okay, also du sprichst ja vom Energieaufwand für die Herstellung der Hardware.
Genau.
Also das stimmt.
Was auch zum Beispiel dazu geführt hat, ist auch einer der Gründe, die zum Beispiel hinter so Sachen wie dem Open Compute-Projekt von Facebook stehen, wo Google und Amazon, glaube ich, auch, oder Microsoft hat da inzwischen auch Technik reingegeben, die einfach versuchen, dass du Server nicht mehr als die Maschinen bauen musst, die IBM zum Beispiel baut, die Christoph vorhin gezeigt hat, mit speziellen Prozessoren, Power-Prozessoren oder Z-Prozessoren mit spezieller Technik, sondern dass die wirklich als Standardbaustein kleine Rechner herstellst, die in einem verteilten Environment eben als Rechenzentrum arbeiten können, was natürlich auch wieder den Energieaufwand und die sagen wir mal, Umweltkosten der Rechnerproduktion oder der Rechnerproduktion für das Rechenzentrum senkt, wenn du nicht mehr diese Spezialmaschinen bauen lässt, sozusagen. Das hat natürlich auch, zum einen war das auch natürlich Druck von der Zivilgesellschaft, die gesagt hat, also hier, so geht es nicht weiter. Die sparen dann zwar Strom dadurch, dass vieles in Rechenzentren ausgelagert wird, aber die Rechenzentren selber sind extrem günstig. Und es ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor, wenn man das über standardisierte Bauteile, die in großen Stückzahlen hergestellt werden, macht oder so, dann sinken die Kosten und sinken natürlich auch der Impact auf die Umwelt.
Hier, Kibi will ein Exemplar. Verlosen wir welche?
Oder wir können das
gerne. Wie sollen wir das verlosen? Schreibst du noch
ein Autogramm? Muss herkommen und also wir können das als einen Preis nachher fürs Chapati aussetzen.
Ah, das wäre natürlich
was. Als sozusagen zweiter Platz oder so.
Ja, das ist natürlich...
Wollen wir natürlich nach Hannover kommen.
Ja, genau. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau, wir machen das im Chapati. Also in einer Dreiviertelstunde machen wir unseren Blockbuster Chapati. Und wir suchen da immer drei Kandidaten und da gibt es normalerweise irgendwas...
Ein Abo zu gewinnen,
ne, aus dem Heise Verlag. Und
Der zweite Preis ist
dann, würde ich sagen, sicher durchs Internet mit Ben und Lena.
Ja, genau.
Das ist doch mal was.
Damit man weiß, wovon man eigentlich die ganze Zeit redet.
Na, hier zum Stand, Halle 6. Dann gibt's das. Und mitmachen. Nochmal zu den privaten Sachen. Wie machst du das? Also ich meine, das ist ja so die eine Sache, ne, dass die Bestrebungen offensichtlich groß sind, in den Rechenzentren da Strom zu sparen. Aber so zu Hause sammelt sich ja dann auch ein ganz schöner Zoo an Geräten an, die alle elektrische Energie saugen und die aber immer mehr auch durchlaufen. Also Setup-Boxen, Router, diverse Ladegeräte, die man gar nicht mehr aus der Dose nimmt und. Wie ist da deine Strategie zu Hause?
Ich schaue mir bei manchen Sachen schon an, wie der Stromverbrauch ist, aber bei Smartphones oder auch bei WLAN-Routern ist es ja im Bereich von 2 Watt, 10 Watt oder so, und wenn es hochkommt, und das fällt einfach nicht ins Gewicht. Also da lohnt es sich dann nicht, abends den Stecker zu ziehen, oder wenn man jetzt drüber redet, wie viel Strom zieht das Netzteil von meinem Smartphone, wenn ich es nachts in der Steckdose lasse. Das ist für meine Stromrechnung nicht relevant, aber wenn es natürlich 5 Milliarden Leute gleichzeitig machen, das ist schon relevant. Also wenn es alle machen, würde es natürlich was bringen, wenn das Ladegerät möglichst wenig Strom verbraucht, während ich es gar nicht benutze oder die Verluste möglichst gering sind.
Aber wahrscheinlich macht es mehr aus, sich beim Fernseherkauf oder beim Kauf der Waschmaschine oder des Kühlschranks darauf zu achten, dass man da ein sparsames Gerät hat, als wenn man jetzt abends immer den ganzen seinen Elektrokram ausmacht.
Ja, oder? Vor allen Dingen, es ist ja teilweise extrem unpraktisch, sie auszuschalten. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ich den Fernseher angeschaltet habe und der war an. Müsste vielleicht noch die Bildröhre warm werden und so. Der bootet ja heutzutage. Wenn ich mir mein Sonos-Musiksystem zu Hause angucke, wenn ich das ausschalte, dann braucht es 2 bis 3 Minuten, bis es da ist.
Gar keinen Ausschalter, oder?
Nee, es hat keinen Ausschalter. Wenn ich ihm den Strom wegziehe, dann braucht es 2 bis 3 Minuten, bis es da ist. Das heißt, ich komme nach Hause, schalte erstmal an und dann warte ich erstmal. Kann ich mir einen Kaffee kochen, bis meine ganze Unterhaltungselektronik hochgefahren ist. Das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber es ist einfach echt unbequem.
Fragt man Nico Joran, wie das mit seiner ganzen Smart Home Nummer
da ist. Das verschärft das Ganze ja nochmal. Obwohl, da sind dann wieder Energiesparmechanismen vielleicht entfallen, aber das ist noch mal ein weiteres Thema. Aber auch wenn ich mir dann die Setup-Box fürs IPTV angucke, die braucht geschlagene, ich habe es mal gemessen, 7 Minuten, bis sie da ist. Ich werde den Teufel tun, die auszuschalten. Und das Zweite ist, ich kann sie ja nicht mehr remote programmieren, wenn sie ausgeschaltet ist. Das heißt, ich habe mir jetzt schon öfters passiert, ich war unterwegs, habe gesagt, oh, scheiße, die Sendung würde ich gerne sehen. Weiß nicht, ob sie in der Mediathek hinterher ist und so. Das entschärft das Problem etwas. Und dann mache ich halt über das Smartphone, sage ich, hier, nimm auf. Ne? Und das geht dann hier. Also es ist einfach bequem, die Dinger auch anzulassen. Sie bieten ja Features dadurch, dass sie an sind. Ich kann ja die ganzen Sachen nicht machen, die wir anbieten, wenn sie ganz ausgeschaltet sind. Das heißt, es ist wie bei vielen so, der Zwiespalt zwischen Bequemlichkeit auf der anderen Seite und gutem Gewissen auf der einen. Und dann letztlich bleibst du dann doch immer bei der bequemen Seite. Und das macht natürlich viel aus. Je mehr Geräte dann kommen, es ist der Router, es ist die Setup-Box, das IPTV, es ist die Musikanlage, die inzwischen im Netz hängt und ständig irgendwie an sein muss. Es ist der Fernseher, der eben auch seine Informationen aus dem Netz bezieht, mein Fernseher hat auch schon keinen Ausschalter mehr. Ne? Also, und andere Geschichten. Das kann man natürlich immer dadurch regeln, dass man eine Schaltsteckdose davor setzt, aber wie gesagt,
macht ja auch keine,
die brauchen halt lange. Und
ich glaube, man kann es so einfach so zusammenfassen, dass die Geräte, die wir hauptsächlich benutzen, unglaublich viel weniger Strom verbrauchen als die Geräte, die wir vor 10 Jahren hauptsächlich benutzt haben. Aber wir haben einfach viel mehr Geräte. Okay. Und das ist eben ein klassischer Rebound-Effekt, dass ich dann vielleicht ein bisschen sparsamer geworden bin, wenn ich den ganzen Haushalt betrachte, aber lang nicht so sparsam, wie ich es mir vielleicht erhofft habe.
Und wenn, also du hast es schon, ja schon angesprochen, wenn dann die Heimautomation dazu kommt, da wird es ja dann nochmal etwas extremer, weil die Dinger brauchen natürlich auch alle Strom. Man forscht zwar, oder es gibt dann teilweise auch schon Geräte, die mit dem sogenannten Energy Harvesting arbeiten, das heißt, die versuchen sich ihre Energie, die ja zum Beispiel für einen Schalter oder für so einen Sensor oder relativ gering ist, aus der Umgebung, also zum Beispiel aus Unterschieden in der Umgebungstemperatur zu holen oder einen Schalter allein dadurch, dass er bedient wird, seine Energie bekriegt oder so. Aber das sind alles noch so kleine Faktoren, die dann zum Energiesparen führen können, die noch nicht weit verbreitet sind und noch relativ am Anfang stehen. Aber Heimautomation selber, dann, die ja sich inzwischen von so einer Technik, die man, wenn man Häuslebauer ist, am Anfang vom Architekten mitplanen lässt, zu einer Geschichte entwickelt hat, die jeder irgendwie zu Hause, Thermostat-Babs-App auf dem Smartphone schon läuft, installieren kann, und die braucht natürlich auch Strom. Ne?
Das ist, klar. Minimal?
Minimalst, aber wenn es Milliarden von Leuten machen, dann ist es dann auch immer in Betracht.
Ja, ich glaube auch, das ist nämlich tatsächlich die Frage.
Ja,
ne?
Ja.
Also ob dieser Kleinkram.
Ja, nur wenn ich zu Fuß hingehe und mir die Heizung immer abdrehe, wenn ich sie nicht brauche, dann brauche ich überhaupt keinen Strom. Also man muss es natürlich genau, also der Einwand war, dass natürlich durch die Heimautomation
also Raspberry nichts verbraucht.
Genau, Energie gespart wird, weil natürlich die Automatisierung bzw. die Sensoren, die den Energieverbrauch dadurch senken, dass sie sich auf die Bedürfnisse bzw. auf die Umgebung richtig einstellen und dadurch Energie sparen können. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite werden dann natürlich wieder Geräte dafür gebraucht, die Strom brauchen. Das heißt, wie die Energiebilanz zum Schluss aussieht, da müssen wir mal schauen, wenn sich das wirklich so massenhaft durchgesetzt hat. Und ich wage zu sagen, es wird schwierig, dann tatsächlich die Energieeinsparung auf der einen Seite so hoch zu machen, dass der auf der anderen Seite steigende Verbrauch wirklich ausgeglichen wird.
Ja, und jetzt muss man natürlich wieder Spielverderber spielen. Der ganze Herstellungsenergieaufwand fließt ja auch mal mit rein. Also beim Smartphone, beim Laptop wurde es untersucht, dass der größte Energiebedarf in der Produktion ist. Auf jeden Fall mehr als die Hälfte, so rund 2/3. Ich denke mal, beim Raspi wird es ähnlich sein. Und wenn ich mir jedes Jahr einen neuen Raspi kaufe, dann ist der Umwelt auch nicht geholfen, nur weil
genau.
Das Ding nur 2 Watt zieht.
Über das reden wir gleich einen Punkt noch zu diesen Energiebilanzen. Ich habe mal auch versucht herauszufinden, in einem anderen Zusammenhang, wie du die Energiebilanz ist, online bestellen oder eben zum Laden zu fahren. Und da kam dann darunter raus, dass das so komplex ist, das zu errechnen, dass momentan irgendwie die Uni Dortmund dabei ist, zu erforschen, wie man so eine Energiebilanz erstellen könnte. Mhm. Also so, das ist einfach, da kommen so viele Faktoren mit rein und so viele Eventualitäten, die man alle mit einbeziehen muss, um wirklich eine valide Energiebilanz, eine Ökobilanz zu erstellen, dass das ganz schön komplex ist. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Fairphone, Christian. Du hast das Fairphone 2, ist das?
Genau.
Mitgebracht. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das ist ja relativ neu. Was ist da Stand der Lage mit dem Projekt?
Ja, also das Besondere an diesem Gerät, am Fairphone 2, ist, dass, vielleicht kann ich es auch mal kurz
in die Kamera halten. Ich kann das mal hier in diese Kamera halten.
Dass es eine Eigenentwicklung von diesem Startup namens Fairphone ist und dass es kein Produkt von der Stange ist, von einem chinesischen Hersteller oder so, sondern das wurde von Fairphone designt und dann zusammen mit Partnern entwickelt und produziert. Und das zweite Besondere ist eben der modulare Aufbau. Das heißt, man kann es ohne Werkzeug auseinandernehmen in, ich glaube, es sind 7 Bestandteile und kann das Display auch ohne Werkzeug wechseln.
Und kann ich das Display auch getrennt, separat kaufen?
Genau, das wird als Ersatzteil angeboten. Ich glaube, es kostet um die 80 oder 90 Euro. Und ich kann es eben relativ gefahrlos, ohne Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, kann ich es zu Hause selber reparieren.
Und dieser transparente Rücken, ist das jetzt, weil du es hast oder kommt der einfach so?
Kann man sich aussuchen. Also es gibt ein paar zur Auswahl und eins davon ist transparent.
Und du hast gesagt, das ist quasi auch designt und entworfen und gebaut von Fairphone. Was ist der Vorteil daran im Vergleich zum Fairphone 1?
Beim Fairphone 1 war es so, dass es auch in China hergestellt wurde, ist bei dem genauso. Aber es war eben ein Design von der Stange, von einer chinesischen Firma und war deswegen zum Beispiel nicht modular. Und Fairphone wusste auch gar nicht, wo viele Komponenten herkommen. Das heißt, sie kannten ihr eigenes Produkt nicht in- und auswendig und das ist bei dem jetzt anders.
Wie dicht lückenlos ist das denn dokumentiert, diese Herkunft der einzelnen Teile und dieser Bestandteile der Teile und der Rohstoffe und seltenen Erden und Edelmetalle und so, was da nicht alles drin ist. Wie lückenlos kann man das, lässt sich das dokumentieren und nachweisen, dass das fair ist?
Also erstens vielleicht vorweg, dass da ungefähr 1000 Komponenten drin sind, die in der Fabrik ankommen, wo das am Ende zusammengebaut wird. Das heißt, 1000 Komponenten in der letzten Stufe und die bestehen natürlich wieder aus einzelnen Teilen. Das heißt, am Ende haben wir wahrscheinlich zigtausende, vielleicht zehntausende Komponenten. Die kennt Fairphone nicht alle und die Herkunft auch nicht. Aber sie verraten mehr als jeder andere Hersteller und das kann man sich auf der Webseite angucken. Da gibt es eine Weltkarte und man kann sicherlich von ein paar hundert Komponenten sehen, wer sie wo gefertigt hat.
Also das heißt, es ist noch nicht perfekt, aber besser als das, was man so von anderen weiß.
Transparenter. Also ich würde jetzt nicht sagen besser oder schlechter, aber auf jeden Fall transparenter als bei anderen Herstellern.
Also andere Hersteller versuchen das ja auch. Ich meine, Apple wird sogar inzwischen von Greenpeace gelobt, dass sie für bestimmte Sachen Schwermetalle ausgeschlossen haben, gummierte Kohlenwasserstoffe ausgeschlossen haben und teilweise auch dokumentieren, wo sie es herkriegen und wo die Sachen herkommen. Und es ist natürlich dann ein Schritt, also Fairphone geht da relativ weit, ne? Dass sie sagen, also wir gucken, wo die produziert wird. Wir haben auch eine bestimmte Firma, die produziert, die auch von den Arbeitsbedingungen her kontrolliert ist. Die ist jetzt vielleicht nicht auf europäischem Standard, aber zumindest hält sie schon mal die Gesetze in China ein, was auch nicht selbstverständlich ist. Und andere fangen da jetzt auch an nachzuziehen. Da ist auch der Druck von der Zivilgesellschaft auch relativ hoch, zu sagen, wir macht das mal transparent, wie ihr
denn
produziert.
Daran habe ich so immer diese Bedeutung und diesen Projekt gesehen. Das fand ich an dem Projekt immer so interessant. Gar nicht so sehr, also natürlich wäre es schön, wenn es bis ins letzte Detail sich nachweisen ließe, wie sind die einzelnen Kontakte produziert worden. Aber interessanter fand ich noch, dass das so ein Modellversuch war, zu gucken, was lässt sich denn mit so fair gehandelten oder fair hergestellten Materialien herstellen, wie groß ist die Nachfrage und entwickelt sich so eine Art Trend oder Druck und gibt es in der konventionellen Industrie dann Nachahmer, die das irgendwie als Geschäftsmodell entdecken. Wie hat sich das dargestellt so nach diesen ersten Jahren?
Also das ist für mich auch die spannendste Frage, ob Fairphone es schafft, wirklich einen spürbaren Einfluss zu haben. Ja. Und meine These ist, dass sie es nur schaffen, wenn sie wirklich den Rest der Industrie auch beeinflussen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob sie das schon geschafft haben. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund bei anderen Herstellern passiert ist, ob da vielleicht einige Leute gedacht haben, oha, es gibt ja doch eine Nachfrage und wir müssen da mehr tun. Das wird sich vielleicht nie endgültig zeigen lassen, aber die Medienaufmerksamkeit für das Projekt ist so hoch, dass es auf jeden Fall unglaublich wertvoll ist und dass es, also wenn es einer schaffen kann, dann Fairphone.
Und jetzt ist das modular aufgebaut. Wie wichtig ist denn diese Modularität, abgesehen davon, dass ich vielleicht selber meinen Bildschirm wechseln kann? Weil ich kriege den Bildschirm auch gewechselt. Ich muss halt nur einschicken.
Na ja, genau. Gut, aber ist auch echt ätzend. Also ich meine, wenn ich hier so ein Nexus, irgendwie wenn der Bildschirm kaputt geht, kann ich es erstmal zu Google schicken, kriege vielleicht dann ein Ersatzgerät oder ein repariertes Gerät, aber ich habe erstmal mein Smartphone weg. Und inzwischen ist mein halbes Leben auf dem Smartphone.
Ja, also die wollen es möglichst bequem, möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst günstig machen. Und dafür, denke ich, ist die Modularität der richtige Ansatz.
Macht es das Recycling auch einfacher?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, aber nicht der Display-Tausch, sondern dass man den Akku einfach rausnehmen kann. Also bei Smartphones ist es wichtig, dass bevor die geschreddert werden und die Schmelze kommen, dass der Akku muss auf jeden Fall draußen sein. Und das geht bei dem tausendmal schneller als bei den meisten anderen Smartphones.
Ja. Kommen wir mal zu diesen Hardware-Elementen. Taugt das denn jetzt was, auch so als Telefonform?
Also ist absolut alltagstauglich. Es hat so ein paar Software-Kinderkrankheiten, die hoffentlich noch ausgebügelt werden.
Läuft mit Android.
Läuft mit Android und ist einfach ein Mittelklasse bis obere Mittelklasse Android-Smartphone, je nachdem, was man jetzt, wie man das definiert, aber ist auf jeden Fall mit diesem Qualcomm Snapdragon 801 absolut schnell genug und das Display ist Full HD, also ist jetzt nicht auf dem Niveau vom S6 oder ja. S7, aber so Vorgängergeneration.
Und was kostet das?
Das kostet 530 Euro.
Ist dann aber auch schon eher teuer für die Klasse, oder?
Auf jeden Fall, aber es ist ja auch sozusagen ein besonderes Projekt, was in einer sehr kleinen Stückzahl hergestellt wird.
Du hast hier, steht jetzt drauf, one of the first 17.418.
Genau, das waren die Vorbesteller aus der Crowdfunding-Phase, die das Projekt sozusagen angeschoben haben, sodass sie überhaupt in China die Teile bestellen konnten, den Zulieferer das Geld geben konnten, dass sie anfangen zu
produzieren. Die waren ja auch schnell ausverkauft, ne? Kann man die denn jetzt irgendwie noch kaufen?
Ausverkauft war es nicht und ist es auch nicht, sondern man kann es jetzt einfach bestellen und dann gibt es eine bestimmte Lieferzeit. Es werden jetzt wahrscheinlich einige Wochen sein, vielleicht ist es auch weniger. Die arbeiten daran, die Lieferzeit zu reduzieren.
Und kannst du denn was sagen, weil man sagt immer so, naja, es ist halt fair hergestellt und die arbeiten alle ganz fair. Wie wird denn das überprüft? Wie dokumentiert man sowas?
Also ich war selber in China bei dem Hersteller.
Ja? Okay.
Und,
das ist so eine Fabrik in Shenzhen oder irgendwo?
In der Nähe von Shanghai.
Ja?
Und ich habe mir natürlich angeschaut, wie ist da die Atmosphäre, wie schnell wird gearbeitet. Aber ich konnte nicht jetzt über mehrere Tage die Arbeitszeiten kontrollieren oder sowas. Aber es gibt ein Audit, eine Untersuchung, die Fairphone bezahlt hat, aber von einer renommierten Agentur. Das heißt, man hat also ein relativ unabhängiges Dokument, so wie das bei Apple zum Beispiel auch der Fall ist. Sie schicken ja auch Agenturen in die Fabriken. Das hat man, da kann man dann nachlesen, wie die Arbeitsbedingungen sind und das ist auf einem sehr hohen Niveau.
Okay. Und was ich mich ja frage, ist, ob das sozusagen auch abfärbt, ob das sozusagen längerfristige Strukturen entstehen, also so ein Auditing-System, was sich dann irgendwie auch andere nutzbar machen, wo dann nicht der Hersteller das zahlt, was nicht schlimm sein muss, aber was immer ein bisschen doof aussieht, ob es da vielleicht so Industrieverbände oder irgendwie unabhängige Organisationen geben, die Geld einsammeln und unabhängige Audits machen oder so. Entstehen da so Strukturen, um solche Lieferketten möglichst unabhängig, transparent, dauerhaft darzulegen?
Gibt es verschiedene Ansätze, also schon vor Fairphone. Da gibt es einmal zum Beispiel Siegel wie TCO, die diese Nachhaltigkeit als Ganzes sehen. Und da machen auch große IT-Marken wie Samsung oder Lenovo machen das schon seit längerem mit. Und da werden eben auch nach TCO-Standards dann die Zulieferer überprüft. Soll zum Teil auch ohne Ankündigung sein. Es gibt Electronics Watch, da wollen NGOs sich zusammentun, dass sie dann Fabriken in Asien überprüfen für öffentliche PC-Käufer, also zum Beispiel Universitäten, Kliniken, Stadtverwaltungen, die hier PCs kaufen, die dann über Electronics Watch kontrollieren, ob der Hardwarehersteller, bei dem sie ihre Server und PCs kaufen, ob der seine Versprechen überhaupt einhält. Also da gibt es mehrere Ansätze. Fairphone hat ein paar Sachen als erstes gemacht, zum Beispiel Fairtrade Gold in die Lieferkette eingespeist oder diesen Lohnbonus für die Arbeiter. Da kann man aber jetzt noch nicht sehen, ob sich das durchsetzt, ob das Beispiel Schule macht.
Was sind denn so die heikelsten Elemente, Rohstoffe, die hier verbaut werden? Also wo man zuerst drauf guckt und sagt, also da wollen wir eigentlich zuerst dran drehen.
Ja, das ist eine Frage der Philosophie. Also man kann nach ganz vielen Kriterien innerhalb des Bereiches Umwelt kann man da vorgehen. Man kann nach ganz vielen Kriterien im Bereich Soziales vorgehen, also zum Beispiel Kinderarbeit oder Konflikte, Kriegsfinanzierung. Und ganz berüchtigt sind ja die Konfliktmetalle, also Gold, Zinn, Wolfram und Tantal. Das heißt,
die werden in Kriegsgebieten abgebaut, wo sie dann Kriege mitfinanziert werden.
Nicht unbedingt.
Aber tendenziell.
Dafür sind sie berüchtigt und das Thema ist auch sehr emotional, sag ich mal, überhyped. aber das ist so der klassische Ansatz, dass man sagt, man versucht, diese Konfliktmetalle auszuschließen, aber versucht auch gleichzeitig trotzdem aus Afrika diese Metalle zu beziehen, eben aus bestimmten Minen, die nicht im Kriegsgebiet liegen, damit die Leute dort trotzdem Geld verdienen, ohne dass halt dadurch der Krieg gefördert wird.
Okay.
Ich meine, Ich denke, dass die Industrie da auch in Zukunft noch viel stärker da unter Druck geraten wird. Also gerade wenn man sich anschaut, dass zum einen natürlich viele Rohstoffe auch aus China kommen, aus der Volksrepublik China, und dass dort eben auch produziert wird. Und dass die Situation sowohl was die Umweltbedingungen in China angeht, als auch was die sozialen Bedingungen in China angeht, ja immer verschärfter werden und auch immer zu verschärfteren Konflikten, auch für die KP in China führen, dann ist natürlich auch die Industrie unter Druck, da sich zu überlegen, wie sie damit umgeht. In welche Richtung sich das entwickelt, wage ich nicht zu prophezeien. Das wird auf jeden Fall noch ein größeres Problem werden, sowohl für China selber als auch für die Industrie, die da produzieren lässt, als wir es heute noch haben. Und da müssen Sie sich irgendwelche Reaktionen überlegen, wie Sie damit umgehen.
Und sag mal, dieses Projekt, ist das so, steht das auf finanziell gesicherten Beinen jetzt? Würdest du sagen, das geht jetzt weiter, das entwickelt sich weiter, das wird besser, da gibt es ein Fairphone 3 und das finanziert sich?
Die haben jetzt gerade ihr Finanzmodell umgestellt, also haben angekündigt, dass sie nicht mehr nur Crowdfunding machen wollen, sondern sie suchen Investoren. Und das ist ein großer, riskanter Schritt. Bisher ist noch nicht bekannt, wer die Investoren sein sollen. Es steht noch keiner fest. Aber es bedeutet eben, dass sie einen Weg finden müssen, einerseits ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, andererseits die Investoren zufriedenzustellen. Wenn jetzt da ein Investor kommt, der zufällig die gleichen Ziele hat wie Fairphone, also Nachhaltigkeit, dann kann das gut funktionieren. Aber wenn es dem Investor dann doch hauptsächlich um Profitmaximierung geht, dann wird es natürlich schwierig.
Gut, da will man ein Auge drauf haben, ne?
Genau, werden wir tun.
Und wird das denn mit anderen OS auch noch ausgeliefert oder ist das nur Android?
Im Moment gibt es das nur mit Android, mit den ganzen Google-Apps, aber es sind, ich glaube, 2, 3 andere Lösungen in Arbeit und ich glaube, man kann da auch damit rechnen, dass das funktioniert. Also, dass man dann ein Google-freies Android zur Auswahl hat, ein Sailfish OS und vielleicht auch noch ein Ubuntu oder CyanogenMod. Steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es ist angekündigt und ist in Arbeit.
Was würdest du denn sagen, ist so der größte Nachteil zu einem Telefon? Ist das jetzt ein bisschen dicker als vergleichbare Telefone? Hm. Ist der Akku nicht so toll?
Also der Akku war in unseren Benchmarks jetzt wirklich nicht so toll, aber für mich war es, weil das der alte Akku eben ausgelutscht war, trotzdem eine klare Verbesserung und es reicht im Alltag für mich. Aber es gibt so ein paar Software-Kinderkrankheiten, die dann doch ein bisschen nerven. Ja. Nichts, wo ich sagen würde, man kann es nicht benutzen. Aber da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten.
Okay. Gut.
Ja. Eigentlich finde ich es schade. Also so jetzt nochmal, wenn man sich
das Ganze... Aber du hast dir keins gekauft.
Nee.
Na, warum eigentlich nicht?
Das hat vor allem mit dem System zu tun. Ich mag diese angepassten Androids nicht. Weil mich das echt nervt, auf die Updates zu warten. Ich kriege jetzt inzwischen jeden Monat mein Sicherheitsupdate.
Du hast so ein Nexus was von mit Google.
Das ist einfach ein Stock-Android drauf und ich mag keine irgendwie so Samsung sonst was Super-Duper-App, die ich sowieso
aber nicht benutze. Aber die Samsung Super-Duper-App ist da nicht drauf.
Nee, aber es ist ja auch ein angepasstes System, wo dann die Updates langwierig werden.
Das stimmt. Ist das so?
Ja. Also Fairphone muss auf jeden Fall nacharbeiten, wenn Google ein Update rausbringt. Das heißt, es kann ein paar Wochen, kann aber auch ein paar Monate dauern. Kann auch sein, dass es nie kommt. Das weiß man heute nicht.
Aber es ist klar, natürlich. Ich weiß, dass ich mir vielleicht eher das kaufen sollte als das Google Nexus. Aber das sind immer so die Geschichten. Also natürlich erzähle ich jetzt sehr viel, mache dann aber vielleicht dann doch noch was anderes. Aber das ist genau der Punkt oder so, wo ich was so, wenn man jetzt so anguckt, was wir alles geredet haben. Wo man sagt, also es ist einfach total Mist, dass diese Green IT oder Fair IT Diskussion eben nicht mehr die Rolle spielt, die sie 2008 mal spielen sollte, wo man ja auch so ein paar Initiativen ergriffen hat, dass die über die Jahre sich machen, sondern dass das totgelaufen ist. Das ist Mist, das ist scheiße. Das müsste sich eigentlich ändern, nur die Industrie kriegt man nicht dazu. Da ist natürlich einiges schon passiert, auch auf Druck von Greenpeace und anderen Organisationen, auch ich meine, selbst Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch entdecken dieses Thema für sich, weil es natürlich auch um Menschenrechte der Arbeiter in China geht und so. Das heißt, der Druck nimmt natürlich schon zu. Das heißt, es kann sich inzwischen was ändern. Aber dass jetzt erst wieder die Industrie irgendwie große Sprüche macht, dann sagt, ach, das hat sich nicht gelohnt, jetzt machen wir was anderes. Und erst wieder die Zivilgesellschaft kommen muss, um die Industrie in diese Richtung zu drücken, finde ich eigentlich schade.
Aber gibt es nicht Richtlinien, so Elektroschrottrichtlinien, die Hersteller dazu zwingen, ihre Geräte recycelbarer herzustellen? Stellen, bestimmte Stoffe nicht zu verwenden und so. Gibt es da nicht was von der EU?
Gibt es ohne Ende.
Ja, Richtlinien, also an Richtlinien herrscht kein Mangel.
Ja, Ökodesign-Richtlinie, die Wii-Richtlinie als Grundlage für die Gesetze zum Elektroschrott. Jede Menge, aber es wird nicht ins Produktdesign stark eingegriffen. Also das mag bei Staubsaugern oder Kaffeemaschinen anders sein, aber bei IT zum Beispiel gibt es eigentlich eine Formulierung, dass die Akkus entnehmbar sein müssen. Die richtet sich eben an die Recyclingphase. Also
ja, du musst das irgendwie wieder rauskriegen.
Man muss es irgendwie wieder rauskriegen und das heißt nicht, dass du jetzt innerhalb von 30 Sekunden den Akku aus deinem iPhone rausholen kannst.
Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, welche Reaktionen manche Richtlinien auslösen, da stellen ja auch die Haare zu Berge. Ich darf nur die Glühlampenrichtlinie, die Glühlampen verboten hat, erwähnen, welchen Sturm der Entrüstung es gab, dass die EU es wagt, die Glühlampen zu verbieten, obwohl die ja, wer ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass sie
das ineffektivste Leuchtmittel der Welt sind.
So. Bloß weil dann es um LEDs geht und die LEDs ja so fürchterliches Licht machen und sowas, was naja auch schon lange nicht mehr stimmt, dann denke ich mir auch, ja klar, ne, natürlich kann man da Richtlinien machen, aber wenn man sich so Sachen anguckt oder so, denkt man auch, ja, pff. Und der Elektroschrott wird trotzdem nach Afrika exportiert und man sieht die Berge, wo die Kinder drin rumlaufen und mitten in den ganzen Giften irgendwie so die Dinger auseinandernehmen, um sich noch ein bisschen Essen kaufen zu können.
Ja, ich war mal in Ghana und habe mir diese Müllkippe da angeguckt, wo die auseinandergefrickelt werden.
Genau, das ist auch so ein klassisches Medienthema, was auch viel, viel Positives bewirkt hat, aber sowas sorgt natürlich auch immer, also das ist schlimm und es hat dafür positive Aufmerksamkeit gesorgt, also dass Leute sich für das Problem interessieren. Aber es wird natürlich auch immer verkürzt dargestellt. Ne? Zum Beispiel sollte man nicht jetzt sagen, zum Beispiel, ich darf keine Gebrauchgeräte mehr exportieren. Also funktionierende Gebrauchgeräte ist sinnvoll, die weiterzuverwenden. Und wenn es im Ausland ist, ist es auch sinnvoll. Ist für die Umwelt allemal besser, als sie einfach wegzuschmeißen. Und das muss man in der Diskussion auch so ein bisschen mitdenken.
Ja, genau. Okay, Christian, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir das erstmal erschaffen behandelt, aber du rätst nicht davon ab, dieses Gerät zu kaufen.
Ich rate nicht davon ab. Wir haben es getestet, da stand das Gleiche drin. Also es ist auf jeden Fall alltagstauglich.
Okay, wunderbar. Ich habe mich noch mal ein bisschen umgesehen in Sachen KI. So, das ist ja immer, IBM ist ja hier nicht nur Sponsor von dem Stand und der Sendung, sondern auch immer präsent mit ihrem Watson. Und auch jetzt im Nachklang von AlphaGo war dann immer so die Frage, ja, was machen wir denn jetzt mit diesen Maschinen, ne? Wenn die so anfangen, nicht nur Software auszuführen, sondern auf einmal Züge zu tun, die kein Programmierer da reingeschrieben hat, mit denen auch kein Programmierer gerechnet hat und die selbst bei der Beobachtung von Experten wie so Aufsehen erregt haben, wo sie sagen, wie sind die jetzt darauf gekommen? Warum verhalten die sich so autonom? Ne? Und da fragt man sich dann schon, ja gut, beim Go mag das sein, mag das okay sein, mag das kreativ sein, das mag überraschend sein, aber wie ist das bei so einem anderen Maschinen, wenn die dann anfangen,
Entscheidungen zu treffen.
Da heißt es dann immer, naja, solange wir Menschen die Ziele definieren, ist alles gut. Aber wenn du ein Ziel erreichst, heißt es ja nicht, dass alle Mittel recht sind, dieses Ziel zu erreichen.
So. Ja, natürlich nicht. Das ist, wir geraten da nicht nur in Fragen, wie das technisch funktioniert oder ob wir da einen Schalter einbauen müssen, sondern es sind natürlich auch erstmal grundlegende Frage, was kann so eine KI überhaupt? Und das ist ja überhaupt nicht, ist auch weder auf der philosophischen Ebene noch auf der technischen Ebene noch auf der theoretischen Ebene der Softwareentwicklung tatsächlich geklärt, was so eine KI, ob das eine KI wirklich geben kann. Es gibt Entwicklungen oder Linien, Schulen in der Philosophie, die sagen, dass Intelligenz eben nicht unabhängig von den biologischen Voraussetzungen ist. Das heißt, die Intelligenz von dir ist nicht unabhängig von deinem Körper. Das heißt, es kann in dem Sinne auch keine künstliche Intelligenz geben. Die ist immer natürlich abhängig von den materiellen Voraussetzungen, unter denen sie steht. Und die schafft der Programmierer. Das sind ja die Produktionsbedingungen, unter denen die KI entsteht. Was dabei rauskommt, dass er das nicht unbedingt durchblickt, wie sie zu welchem Ergebnis kommt. Ich meine, das machst du bei deinem Gehirn auch nicht.
Bei was?
Das machst du bei deinem Gehirn auch nicht. Du weißt nicht, wie dein Gehirn funktioniert. Du weißt aber, was du reingibst und was dabei rauskommt. kein Mensch weiß, wie ein menschliches Gehirn funktioniert. Es ist unter Umständen sogar philosophisch gesehen unmöglich, das jemals herauszubekommen.
Deswegen leben wir auch mit Verbrechen. Weißt genau, du? Deswegen ja. leben Gesellschaften, müssen wir akzeptieren, dass wir in Gesellschaften leben, in denen es immer Verbrechen geben wird. Die Frage ist, was das für Computer bedeutet.
Ja, genau. Und die eine Sache ist, dass du dann zum Beispiel vorgehst, wie es Google oder Microsoft oder andere machen. Die machen ja sehr transparent, wie diese KIs funktionieren. Google hat Massen von Papern veröffentlicht, wie die Neuronen aufgebaut sind, wie die Netze sich organisieren, wie sie die AlphaGo trainiert haben, beziehungsweise wie die AlphaGo sich selber trainiert hat, weil dass diese Spielzüge herausgekommen sind, die die Programmierer nicht vorausgesehen haben und die Go-Spieler überrascht hat, das hängt ja damit zusammen, dass die haben die ja nicht gegen Menschen spielen lassen zum Trainieren, sondern gegen sich selbst. Und dadurch kamen natürlich Entwicklungen raus, auf die Menschen bislang nicht gekommen sind. Das heißt, es sind natürlich Wege zu einem Ergebnis, das sinnvoll ist, die aber von Menschen erstmal nicht erdacht worden sind.
Genau, da ist Transparenz ist natürlich immer genau. Das erste Wort.
Das ist der Kritik zum Beispiel an IBM. Die reden irgendwie so viel von ihrem Cognitive Computing, Cognitive alles Mögliche. Die nennen inzwischen alles Cognitive. Das macht IBM ja gern, wenn sie mal ein Wort entdeckt haben, dann ist das plötzlich alles so. Aber sie machen sehr wenig transparent, was da wirklich dahinter steckt. Klar, Watson ist eigentlich vor allem eine riesige Data-Mining-Maschine. Zumindest von dem her, was man weiß. Man weiß nicht, was noch alles drinsteckt und IBM hält sich das ja bedeckt. Halte ich für den fragwürdigen Weg dabei, genau, weil da genau dann dieses Problem entsteht, dass man das Gefühl hat, man landet irgendwann bei Skynet, bei der die Maschinen die Welt übernehmen.
Aber Transparenz kann ja auch nicht die letzte Antwort sein, wenn es trotzdem heißt, es sind Blackboxen, du kennst das Design, du kennst alles genau, kannst reingucken, aber wenn das Ding Strom kriegt und läuft, dann ist es in gewissen Teil autonom. Ja. Und du steckst was rein und du kannst nicht genau vorhersagen, was hinten rauskommt.
Es ist ja auch der Sinn dahinter. Du willst ja eine KI bauen, damit sie autonom arbeitet. Und wenn du das alles wieder selber entscheiden musst, dann brauchst du keine KI. Dann kannst du es selber machen. Es ist natürlich genau die Frage, auf was lassen wir uns da ein? Bis zu welchem Punkt gehen wir? Und wo ist der Schalter, um es zur Not auszuschalten? Unter Umständen ist eine KI tatsächlich nur dann machbar, wenn man einen Ein- und Ausschalter hat, den die KI nicht ausschalten kann, nicht bedienen kann. Es gab ja diesen, ich weiß nicht, wer diesen Film kennt, Colossus, war irgendwie aus den 60er Jahren, wo eben ein Computer gebaut wurde, der die Verteidigung der USA selbst übernehmen sollte, selbst entscheiden sollte. Der hat festgestellt, dass es auf der Sowjetunion genau das Gegenstück gab. Und dann haben die beiden sich verständigt, haben gesagt, ja, wir wissen das eigentlich besser, lass mal mit den Menschen, das ist irgendwie nicht so das Pralle vom Ei. Klar, man muss dann in so einer eigentlich immer die Möglichkeit haben zu sagen, hier ist Schluss. Du bist nicht derjenige, der bestimmt, was ich mache, sondern ich bestimme, was du machst.
So, und wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann sind wir bei der Singularity irgendwo gelandet, wo dann ein großes Gehirn uns alles steuert.
Ja, die technologische Singularität ist dann natürlich nochmal ein anderer Faktor. Technologische Singularität heißt, menschliches Bewusstsein und Maschinenbewusstsein wachsen zusammen zu einem singulären Bewusstsein. Ist von Ray Kurzweil, der inzwischen bei Google arbeitet, schon mehrmals angekündigt worden, dass es erreicht wird, mehrmals verschoben worden. Inzwischen, im Moment ist er, glaube ich, bei 2035. Aber klar, man kann natürlich auch in solche Richtungen denken. Das ist dann eine Sache, wo man sagen muss, wir arbeiten an Techniken. Den Spruch irgendwie bringe ich eigentlich fast immer, wenn es um so ein Thema geht. Wir arbeiten an Techniken und führen Techniken ein, von denen wir noch gar nicht wissen, welche Konsequenzen sie haben und wie weit wir damit gehen wollen, wie wir damit umgehen können. Das fing beim Internet an, also die Diskussion Internet oder sonst was da alles passiert, ist zum Zeitpunkt eigentlich erst gekommen, als wir alle schon im Internet drin waren und es benutzt haben. Ne? Das heißt, die ganzen gesellschaftlichen Konsequenzen und Hate Speech hatten wir auch ein paar Mal schon hier als Thema, ist ja nur ein Beispiel dafür, welche Konsequenzen das alles hat.
Aber die Autonomie der Maschine wird größer.
Die Autonomie der Maschine wird größer, sie soll ja auch größer werden, um uns zu entlasten. Natürlich, das ist ja der Sinn hinter der Entwicklung von Sachen wie Internet of Things, intelligenten Umgebungen, Maschinenintelligenz. Natürlich soll die Maschine autonom arbeiten, um uns zu entlasten, um mich zu entlasten.
Ja, dann ist die Frage, dann gibt es ja dieses Argument sozusagen, dieser Big Nudging-Gesellschaft. Also, dass es so viele Systeme gibt und die alle, sagen wir mal, Sensor und Daten gefüttert sind und alle mit KI arbeiten und dich nicht zwingen, irgendwas zu tun oder dir irgendwas verbieten zu tun, sondern dich so ein bisschen anstupsen. Mhm. Ja, es fängt an mit den Amazon-Einblendungen. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Guck mal, blink, 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 ist jetzt ein bisschen billiger. Dann bist du eher geneigt, das zu kaufen als vielleicht das andere Produkt. Mhm. Das kombiniert mit irgendwelchen autonomen Autos und Streckenführung und, dass dann so eine Gesellschaft entsteht, die von Maschinen, von KI ganz soft in ganz bestimmte Richtungen oder eben nicht in ganz bestimmte Richtungen gesteuert wird.
Aber diese Diskussion ist ja nicht nur ein Problem von Maschinen. Die haben ja überhaupt die fängt ja schon damit an, dass es sehr starke Tendenzen in Richtung eines Nudging-Staats gibt. Also um es mal ein bisschen zu erklären, so eine Art der Kindermädchenstaat, der so immer ein bisschen, ja, der arme kleine dumme Bürger, der weiß nicht genau, worum es geht.
Sunstein aus Harvard hat das irgendwie propagiert. Genau, so, ne?
Den nehmen wir ein bisschen an die Hand. Wir zwingen ihn zu nichts, aber wir empfehlen es so deutlich, dass du eigentlich gar nicht dran vorbeikommst. Das ist ja schon ein gesellschaftliches Phänomen. Und dann natürlich sind dann maschinelle Intelligenzen dazu in der Lage, das noch zu verstärken. Ich sage, das ist kein Problem der künstlichen Intelligenz, weil die künstliche Intelligenz kann so oder so eingesetzt, entwickelt werden oder so. Es ist eine gesellschaftliche Diskussion, womit wir darauf raus wollen, in welche Richtung wir gehen. Viele finden so ein Nudging State gut, weil er sie befreit vom eigenständigen Denken, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich meine, das fängt damit an, wenn man sich US-Verhältnisse anguckt oder so, dass wenn ich mir am Kaffeebecher die Lippen verbrühe, ich irgendwie so ein paar tausend Dollar Schmerzensgeld kriege, was ja völlig unsinnig ist. Aber solche Entwicklungen gibt es natürlich, klar.
Okay, genug mit Schwarzbrot, jetzt wird's lustig. Vielen Dank, Jürgen, vielen Dank, Christian. Das war die heiße Show vom Donnerstag, 2016er CeBIT. Jetzt machen wir weiter um 17 Uhr in 12 Minuten nach meiner analogen Uhr mit der Jeopardy.
Jeopardy, genau.
Und
IT-Jeopardy.
IT-Jeopardy, genau. Und da gibt es zu gewinnen Abos von diversen Heise-Zeitschriften und eben
Trostpreis.
Hauptpreis.
Hauptpreis eigentlich. Okay. Eigentlich ist der Hauptpreis. Sicher durchs Internet mit Ben und Lena, genau, aus dem Pixie-Buch-Serie. Genau, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen umbauen, machen ein bisschen Pause, sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.